Eiserne Flöte Nummer 56. Luzu dreht sich gegen die Wand. Wenn Mönche oder Laien zur Zen-Unterweisung kamen und Fragen stellten, pflegte Luzu, sich wegzudrehen, ihnen den Rücken zukehrend. Nanchuan tadelte dieses Verhalten. Ich fordere meine Mönche auf, sich in die Zeit vor Buddhas Geburt zu versetzen. Aber nur wenige unter ihnen erkennen wirklich mein Zen. Mit dem Gesicht gegen die Wand dasitzen, wie Bruder Luzu, das würde den Mönchen nicht im geringsten helfen. Setzt euch bequem hin, wenn ihr möchtet. Wenn Mönche oder Laien zur Zen-Unterweisung kamen und Fragen stellten, pflegte Luzu, sich wegzudrehen, ihnen den Rücken zukehrend. Das ist eine Methode, die sehr oft vorkommt. Jemand kommt zu einem Zen-Lehrer, Zen-Meister, mit irgendeiner Frage, mit der Bitte um Unterweisung. Und er oder sie bekommt nichts. So, als wenn der Buddha andersrum sitzen würde. Normalerweise sind diese Buddha-Statuen dazu da, um uns zu inspirieren. Die schauen uns an. Die geben uns das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Die geben uns das Gefühl, dass es einen Weg gibt, der zur Befreiung führt und dass es tatsächlich erreichbar ist. Aber die Zen-Meister, so wie Luzu, drehen sich einfach zur Wand und machen nichts. Ich war mal bei einem Session von Jeff Shaw und er hat das ungefähr so beschrieben. Überall auf der Welt, wenn jemand blind ist, ein Blinder da ist, dann kommen die Leute, helfen ihm, setzen ihn auf den richtigen Weg, wo es hingeht, drücken ihm noch einen Blindenstock in die Hand und vielleicht geleiten sie ihn sogar noch ein Stück in die richtige Richtung. Im Zen, sagt er, ist es umgekehrt. Im Zen nehmen Sie als erstes den Stock weg und drehen Sie ihn 5-6 Mal und lassen ihn irgendwo da stehen. Und dann fragte er, warum machen die das, Wolfgang? Das ist dann der Augenblick, wo man aufwacht und aus dem passiven rauskommen. Warum machen die das? Weil es im Zen darum geht, selbst zu finden. Nicht die Wahrheiten und nicht die Wege und nicht die Hilfen von anderen zu benutzen. Sich nicht auf einen Weg setzen zu lassen, dem man einfach nur folgen kann. Weil, davon geht man im Zen aus, er mich von mir selbst entfernt. In einen Blick ins Nichts. Nee, ich glaube, der leere Spiegel, eines der Bücher von Van de Wetering, wird das sehr schön beschrieben. Dass es im Kloster, in dem er ist, dass ihm dauernd gesagt wird, dass er alles selbst rausfinden muss. Das geht so weit, dass er auf den Weg zum Zahnarzt selbst rausfinden muss. In, keine Ahnung, ich nehme an, 60er Jahre dürfte er spielen, wo er in Japan war, wo es quasi unmöglich war, als westlicher Mensch mit Englisch irgendwie weiterzukommen. Egal, du musst es selbst rausfinden. Eine ganz zentrale Doktrin im Zen. Finde deinen Weg selbst. Deswegen auch dieses Minimum an Unterweisung. Das, was wir hier im Westen machen, mit Atemzählen oder sowas, das ist eigentlich schon eine Reaktion darauf, dass Leute versucht haben, den Zen-Weg für Leute im Westen zu öffnen. Und wir als westliche Menschen sind so gestrickt, dass wir immer ganz genaue Erklärungen brauchen. Wir brauchen Erklärungen, wir brauchen Landkarten, das muss alles logisch sein, das müssen wir das alles zusammenbauen können. Und wenn wir das dann irgendwie nachvollziehen können, ja, okay, dann gehe ich diesen Weg. Sonst mache ich das halt nicht. Wir hatten, als wir im Kloster waren, die kurze Zeit, die ich da war, ein paar Mal Ikebana-Unterricht. Da wurden wir den Berg runtergeschickt. Da war ein Ikebana-Meister und der schnitt seine Blumen. Wir wurden unterrichtet zusammen mit Japanern. Das sind, wir waren 6 Leute oder sowas. Und er zeigte einfach nur, wie das geht. Nichts, nicht irgendwie, das muss jetzt im Winkel von 30 Grad sein, damit das irgendwie so räumlich wirkt. Oder da brauchst du gar nichts. Das war die ganze Unterweisung. Und schau einfach, was er macht. Keine Erklärung. Eine andere Art, etwas weiterzugeben als bei uns gewöhnlicherweise. Das ist also das, worauf Lozus Unterweisungsweise hindeutet. Voran drehen, gar keine Unterweisung geben, find's selbst raus. Und Nan Xuan tadelt das jetzt. Ich fordere meine Mönche auf, sich in die Zeit vor Buddhas Geburt zu versetzen. Aber nur wenige unter ihnen erkennen wirklich mein Zen. Mit dem Gesicht gegen die Wand dasitzen, wie Bruder Luzhu, das würde den Mönchen nicht im geringsten helfen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser Tadel ernst gemeint ist, kann man sehen, dass es auch damals schon eine Unsicherheit darüber gab, ob diese Methodik wirklich für alle Menschen passend ist. Denn letztendlich argumentiert Nan Xuan damit, dass das, was sein Bruder Luzhu tut, den Mönchen nicht im geringsten helfen würde. Damit können die gar nichts anfangen, sagt Nan Xuan. Also macht Nansen etwas anderes. Er gibt seinen Mönchen etwas. Er fordert sie auf, sich in die Zeit vor Buddhas Geburt zu versetzen. Und das ist natürlich etwas anderes, als sich einfach zur Wand zu drehen. Das ist etwas, was mich herausfordert, womit ich etwas anfangen kann, etwas, was ich greifen kann, womit ich anfangen kann. Versetzt euch in die Zeit vor Buddhas Geburt. Ob das jetzt unbedingt einfacher ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was den Geist mir fordert, ihm mir Nahrung gibt und deswegen wahrscheinlich ein geschicktes Mittel. Wie mache ich das? Was bedeutet es für einen Mönch in dieser Zeit, sich in die Zeit vor Buddhas Geburt zu versetzen? Für uns, die wir in einer aufgeschriebenen, wissenschaftlichen, historisch geprägten Weltleben, wäre das einfach irgendeine Jahreszahl. Die Zeit vor Buddhas Geburt. Mal gucken, was haben wir denn da? Ja, irgendwie um die Zeit 5. 6. Jahrhundert vor Christus gab es Buddha, Lao Tse. Irgendwo um die Zeit war Buddhas Geburt, also versetzt dich in die Zeit davor. Wie war das da? Das heißt, für uns ist es möglich, das mit einem historisch fast objektiven Blickwinkel zu betrachten. Das ist dann halt die Zeit davor. Für jemand, der in der Zeit Nansens lebt, der hat ein anderes Geschichtsverständnis, wenn überhaupt eins hat. Und insbesondere in Bezug auf den Buddha, für einen Mönch, der die Lehre des Buddha befolgt, um damit Befreiung zu finden, heißt das ungefähr das Gleiche, als wenn man sagen würde, zu uns vielleicht, versetze dich in die Zeit vor dem Urknall. Versetze dich in eine Zeit, über die du nichts weißt. Eine Zeit, wo all die Errungenschaften des Buddhismus nicht da sind. Wir alle können uns in die Zeit versetzen, bevor es Buddhismus als Religion gab. Wir können unsere ganzen Rucksäcke ausziehen, wegwerfen, können unsere Rezitationstexte wegwerfen. Das sind Äußerlichkeiten, die geben wir vielleicht noch gerne ab. Dann vielleicht noch unsere Zufluchtnahme, unseren spirituellen Namen, unsere spirituelle Identität, die basiert auch auf dieser Nachfolge des Buddha, muss ich dann auch weglassen. Auch etwas, was ich vielleicht noch für eine Äußerlichkeit handle. Das ist schon schwieriger, weil ich da eine tiefere Anhaftung habe. Aber was ich dann auch aufgeben muss, wenn ich in die Zeit vor Buddhas Geburt zurückgehe, das ist, ich muss den ganzen Dharma aufgeben. Der Dharma, die Lehre des Buddha, das, was im Glaubenssystem eines Buddhisten die Grundlage für die Befreiung ist, verschwindet dann auch. Dazu muss man wissen, die Vorstellung im Buddhismus war lange Zeit so, in China, aber auch schon in Indien, dass Buddhismus als Lehre, als Befreiungslehre verschiedene Phasen durchmacht. Es gibt immer ein Zeitalter, wo der Buddhismus entsteht. Das heißt, es wird dann immer ein bestimmter Buddha geboren oder erlangt Befreiung. Dann fängt er an, die Lehre zu verkünden. Und eine Zeit lang ist es dann so, dass Leute direkt seine Lehre hören können und damit die vollkommene Befreiung erlangen können. Dann benutzt der Buddhismus seine eigene Dialektik von Vergänglichkeit und sagt, auch seine Lehre selbst ist dem unterworfen. Die Kraft der Lehre schwindet. Die Mönche, die Nonnen, die Laien sind nicht mehr so ernsthaft in ihren Geboten. Die reine Lehre wird nicht mehr richtig weitergegeben und deswegen verliert sie an Kraft. Das heißt, die Leute können irgendwann nur noch so etwas wie Samadhi erreichen, das heißt Versenkungszustände, aber keine Befreiung. Irgendwann kommt man dann in ein Zeitalter, wo das Einzige, was überhaupt noch möglich ist, dass man irgendwelche Äußerlichkeiten baut, wie Tempel, Klöster und damit noch gutes Karma schafft ein bisschen. Aber Befreiung ist dann vollkommen unmöglich. Wichtig an diesem System ist, in der damaligen Sicht ist Befreiung nur möglich in den ersten 500 Jahren, nachdem ein Buddha die Lehre verkündet hat. Das ist die karmische, kausale Voraussetzung, dass man in dieser Zeit lebt. Wenn man das nicht tut, dann ist es überhaupt nicht möglich, Befreiung zu erlangen. Ein Buddha war in der Sicht eines Buddhisten absolut erforderlich, damit man vollkommen befreit werden kann. Das ist sehr deutlich, insbesondere im japanischen Buddhismus, weil die haben nicht ausgerechnet, dass sie im Mappo, im Zeitalter des Niedergangs sind und waren deswegen fest davon überzeugt, dass es eigentlich sowieso nichts bringt, was sie da üben. Sowas wie Zazen oder sowas wurde deswegen als großenteils als nutzlose Praktik verworfen, weil es in diesem Zeitalter sowieso keine Befreiung mehr gibt. Das Einzige, was man noch tun konnte, war zu hoffen, dass man irgendwie gutes Karma bekam, damit man, wenn man ins nächste Zeitalter rüberkam, da bessere Karten hatte. Also, von den Mönchen zu verlangen, dass sie sich in die Zeit vor Buddhas Geburt versetzen, heißt, geht in eine Zeit, wo die karmische Bedingung für eure Befreiung noch nicht gegeben ist. Dass der Verzicht darauf, auf die Lehre und natürlich auf die Möglichkeit der Befreiung, das ist natürlich viel schwerwiegender als irgendwelche Äußerlichkeiten. Und weiter gedacht, wenn ich das wirklich ernst nehme, mich in die Zeit vor Buddhas Geburt versetze, dann stellt sich natürlich die Frage, wo bin ich dann eigentlich? Die Zeit von Buddhas Geburt, damaliger Zeit, ungefähr 1500 Jahre her oder sowas. Grob. War natürlich auch die Zeit vor der Geburt von mir, die Zeit vor der Geburt meiner Eltern und so weiter. Man kann sich ausrechnen, wie viele Generationen seitdem fehlen, damit ich da sein kann, in der Zeit vor Buddhas Geburt. Das heißt, meine Ahnen sind nicht da und ich selbst bin auch nicht da. Das ist ein bisschen wie ein berühmtes Koran, was es zeig mir dein Gesicht vor der Geburt deiner Eltern. Zeig mir, wer du ursprünglich bist, bevor deine Eltern geboren wurden. Das ist letztendlich das, was Nansen, Nanchuan von den Schülern, von den Mönchen verlangt. Geht in eine Zeit zurück, wo es das alles nicht gibt. Schließt die Augen, lasst eure Mönchsroben verschwinden, lasst eure Gelübde verschwinden, lasst die Buddha-Statuen verschwinden, lasst den Dharma verschwinden, lasst die Hoffnung auf Befreiung verschwinden, lasst eure Verehrung eurer Ahnen, eurer Eltern verschwinden. Lasst das alles weg. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr vielleicht mein Zen verstehen. Ich glaube, für die Mönche diese Unterweisung letztendlich genauso schwierig wie das, was Luzu macht, aber es ist nicht so abschreckend. Denn letztendlich gibt er ihnen eine Aufgabe. Er wirft den Hunden einen Knochen zu und schlägt ihnen vor, was für einen Weg sie gehen können. Wenn wir Zazen üben, geht es eigentlich genau um das, was Nanchuan von seinen Mönchen erfragt. Auch wenn wir das oft nicht so sehen. Wenn wir Zazen so verstehen, dass wir in einer bestimmten Tradition praktizieren, eine empfohlene Übung und dass diese empfohlene Übung uns gutes Karma gibt und nach zur Befreiung führt, dann ist das eine durchaus buddhistische Sichtweise, die viele Schulen genauso unterstützen würden. Aber es ist nicht das, worum es in Nanchuan Zen geht. In Nanchuan Zen geht es darum, das alles wegzulassen. Als erstes die Tradition wegzulassen, als zweites meine Identität, als drittes meine Hoffnung auf Befreiung, letztendlich den Buddha selbst wegzulassen und herauszufinden, was dann passiert. Von der äußeren Form ist die Zen-Übung, die man dann macht, vielleicht überhaupt nicht anders als das, was wir uns vorstellen, wenn wir eine, ich sage mal, karmisch orientierte Zen-Übung machen. Wenn ihr das probieren wollt, dann könnt ihr einfach genauso üben wie sonst auch. Ihr könnt Atem zählen. Der einzige Unterschied zwischen dem Geist, aus dem ich diese Übung mache, wenn ich Zen als Methode verstehe oder wenn es mir darum geht, in die Zeit vor Buddhas Geburt zu gehen, ist, dass ich alle Gedanken an Fortschritt, an Verdienst, an irgendwo hinkommen, loslasse, wegwerfe und mich ganz darauf einlasse, ganz und gar nur jetzt zu sein. Ganz egal, ob es ein Buddha gibt. Ganz egal, ob diese Übung irgendeinen Nutzen hat. Ganz egal, ob ich damit irgendwo hinkommen kann. Ganz egal, ob es in Übereinstimmung mit irgendeiner Theorie ist. Einfach nur sein. Das ist das, was Nansen empfiehlt. Ob es den Mönchen mehr hilft als das, was Lozu macht, schwer zu sagen. Und natürlich ist es so, Nansen und Lozu teilen die gleiche Sicht. Eigentlich ist das, was Nansen sagt, dass es den Mönchen nicht im geringsten helfen würde, auch ein Spielen mit der Vorstellung, dass es eine Form von Fortschritt gäbe, dass es irgendeinen Weg irgendwo hingebe. Und so kann man Nansens Methode verstehen, einfach als geschicktes Mittel damit umzugehen, dass wir dieses Denken an einen Nutzen und an einen Fortschritt nur sehr schwer aufgeben können. Für uns können wir einfach versuchen, uns ein bisschen von Nansen inspirieren zu lassen und uns in die Zeit vor Buddhas Geburt zu versetzen und da einfach nur Zen zu üben. Vielen Dank.